Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Es tut uns ja ein wenig leid, denn während alle gerade versuchen, das Jahr 2020 zu vergessen, sagen wir halt stopp. Denn weltweite Pandemie hin oder her, hier ist sie, unsere exklusive wie auch exquisite Meinung zum Filmjahr 2020. Wir stellen uns Fragen wie, welche Streifen sind denn überhaupt veröffentlicht worden? Und welche Meisterwerke wie Get Duked und Jujitsu haben es in unsere Bestenliste geschafft? Wir sind gespannt, denn Alex und ich, wir haben uns auch vorher nicht abgesprochen. Deshalb, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Yeah.
Wir haben es angesprochen, du hast es angesprochen, vielmehr. Das Jahr 2020 ist um, endlich. Prinzipiell erstmal endlich. Aber
endlich, ja.
Das Jahresende oder der Jahresanfang gibt ja uns auch immer die Gelegenheit zur Reflexion.
Zur Reflexion,
wie das Filmjahr denn aussah, ne? Weil den ganzen Rest brauchen wir nicht reflektieren, den können wir wegschmeißen. Mhm. Von daher, lieber Ronny, hast du reflektieren können zu, wie du schon angeteasert hast, nicht nur den Tops und Flops, sondern konntest du die vielleicht auch ordnen in so eine, Top 10?
Oh, das klingt innovativ. Vielleicht stell ich das noch schnell auf 10 Plätze um. Hast recht, ja. Boah, was ist denn heute los? Ich fange hier an, richtig schön erstmal mit Lallen. Deshalb wollte ich eigentlich sagen, habe ich geschafft, Alex. Danke der Nachfrage. Wir haben uns ja auch nochmal 3 Wochen Zeit gelassen, um wirklich sicher zu sein, dass 2020 jetzt auch wirklich tot ist.
Oder um vielleicht den einen oder anderen Streifen noch nachzuholen, der tatsächlich irgendwie um den Jahreswechsel verfügbar geworden ist noch, beziehungsweise es einfach nicht geschafft hat das Jahr über. Ich bin hier ganz transparent mit den Zuhörern, die vielleicht ausgelassen habe, wo ich mir dachte, könnten die Top 10 noch durcheinander bringen? Und die Antwort war, vielleicht?
Vielleicht. Das ist sehr spezifisch. Und was ja auch noch on top ist, ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr das jetzt hört, am 21.01. geht das ja online. Irgendwo in Nordamerika hat tatsächlich keiner zum Schluss nochmal auf den roten Knopf gedrückt. Also auch das ist safe. Auch da können wir jetzt sagen, ist abgeschlossen, ad acta gelegt.
Ist auf dem Weg.
Ist auf dem Weg. Wir können jetzt mit frischen Gedanken quasi schon ins 2021 starten. Aber blicken jetzt vielleicht auch nochmal vielleicht ein bisschen wehmütig zurück. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir so eine Art System entwickelt über die letzten Jahre.
Starkes Wort, das System zu nennen. Aber ja, klär mal.
Ja, starkes Wort auf jeden Fall. Das heißt, wir teilen das jetzt auf in 2 Sendungen und die erste Sendung, also die ihr jetzt gerade hört, beschäftigt sich erstmal nur mit den Plätzen 10 bis 6. Unsere Top 10 bis 6. Skip. Weg damit. und bevor wir das immer die letzten Jahre gemacht haben, haben wir noch ein bisschen über die Tops und Flops geredet und daran vielleicht aber nochmal vorangestellt, ja, 2020, Alex.
Ja, war nix, ne?
Wie war das? Was gab's da? kann man da zu groß noch Worte drüber verlieren?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, zum Jahr 2020 an sich gibt es angemessene, Artikel. Es gibt ein,
Netflix-Special sogar.
Netflix-Special, ich wollte gerade sagen, es gibt einen Spielfilm dazu, der es nochmal schön zusammenfasst. Es gab einen Google-Jahresrückblick, wenn man ein bisschen die emotionalere Schiene fahren möchte. Von daher würde ich mich jetzt hier beschränken ein bisschen auf das Filmjahr. Wer unsere Updates verfolgt hat, weiß, war sehr durchwachsen. Bestimmt war das Jahr von Verschiebungen immer wieder auf neue Termine oder irgendwann, als man gemerkt hat, oh, das ist eine längere Phase. Unbestimmt auch, also pausiert, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz haben
die kleineren Filme vielleicht auch so ein bisschen, die sonst gegebenenfalls untergegangen wären, durchaus so ein bisschen dann das Spotlight abgreifen können. Ne?
Dass sie ein bisschen besser gegen die Blockbuster, die, ja, nicht, die es einfach nicht gab, ein bisschen besser durchsetzen konnten.
Genau, und es hat natürlich auch massiv den Streaming-Anbietern in die Karten gespielt. Ich meine, die wollen ja eh ihre eigene Agenda pushen, aber dass die Kinos verschlossen bleiben und dass selbst wenn vielleicht die Kinos oder selbst wenn sie öffnen, die Leute Angst haben vielleicht vor Krankheit und dann die Besucher weitestgehend ausbleiben. Oder weil vielleicht auch das Angebot einfach gar nicht da ist und das Kino aktuell nicht so attraktiv ist. Das haben die Streaming-Anbieter genutzt und natürlich keiner so sehr wie HBO zusammen mit Warner, die halt dieses Jahr die große Ankündigung gebracht haben, dass sie eben zumindest für den nordamerikanischen Markt tagesgleich, nenne ich es jetzt mal, die Filme, die großen Blockbuster nicht nur ins Kino bringen, so die denn offen sind, sondern auch ins Streaming auf HBO Max.
Und das waren ja nicht die einzigen. Ich meine, wo waren wir zuletzt mit den Abonnenten bei Disney Plus? Das ist ja
jenseits der 60 Millionen, ja.
Irgendwie sowas. Und Netflix hat ja jetzt im letzten Update damit drüber gesprochen, jetzt auch nochmal wieder gesagt, also 2021 wird hier auf jeden Fall mehr Öl ins Feuer geschmissen. Ja. Jede Woche ein neuer Film zusätzlich zu den Serien und vielleicht noch zusätzlich zu den ganzen Einkäufen, die man noch so über das Jahr tätigt. Ja, ich glaube, da ist auch dieses Jahr noch weiterhin oder vor allem jetzt auch weiterhin ordentlich Druck auf dem Kessel.
Ja, und wie gesagt, da wurde auch ein bisschen, ich meine, es gab eh die Leute, die Fans sind vom Streamingdienst, nicht ins Kino gehen wollen, aber jetzt wurde es auch so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Auch die Leute, die vielleicht gesagt hätten, ich würde gerne ins Kino gehen, du hast keine Wahl, wenn du nicht gehen kannst und du möchtest halt auf deine Filme nicht verzichten, so wie wir zum Beispiel. Ich meine, ich war zweimal im Kino dieses Jahr, glaube ich. Es gab eine kurze Phase zwischen Lockdown und Lockdown.
Ja. Wie gesagt, bei mir kam ja auch noch der Umzug dazwischen. Ich glaube, nach dem ersten Lockdown war ich gar nicht mehr im Kino. Ich war eher wirklich noch so in der Phase, also wirklich kurz nach Neujahr, also wirklich Anfang 2020.
Genau, da war
2020.
Ich auch, ja, richtig.
Da kamen ja auch noch so ein paar größere Sachen. Und dann hatten wir schon gesagt, wir haben uns ja zum Beispiel auf A Quiet Place 2 gefreut. Über den Release-Kalender gucken wir uns in dem zweiten Teil von diesem Special nochmal genauer an. Und das war ja schon April. Da war ja quasi, da ging es ja schon bergab.
Ja.
Was mir so ein bisschen den Arsch gerettet hat 2020 oder was bei mir auffällig war, ich habe sehr viele Serien geguckt stattdessen. Also für meine Verhältnisse sehr viele Serien.
Aber wirklich Serien, die auch 2020 erschienen sind oder war es so ein bisschen der Backlog of Shame, der reduziert werden konnte.
Jetzt wollte ich ein bisschen mit der Anzahl prallen. Ja, es waren natürlich auch ein paar Serien dabei, die habe ich so nachgeholt. Ich glaube, die hatte ich ganz sicher mal erwähnt. Das war zum Beispiel The Act mit Joey King oder Le Miserable mit Dominic West. Aber dieses Jahr habe ich Sachen geguckt wie Hunters, habe ich ja zum Schluss, zum Jahresende noch nachgeholt. Slöborn von Christian Alvard. Es kam die dritte Staffel von Dark, die zweite Staffel von The Boys, zweite Staffel von The Mandalorian. Zum Schluss hatte ich in der letzten Update-Folge nochmal über Feel Good geredet, wo man den Titel eigentlich nahtlos übersetzen kann auf das Gefühl, was man hat, wenn man diese Serie so wegguckt.
Queen's Gambit, limitierte Serie.
Und The Queen's Gambit, ja. Also im Fiktionsbereich The Queen's Gambit, ein ganz, ganz großes Highlight, was da noch kam. Und so rückblickend betrachtet, das ging so vor allem in der zweiten Jahreshälfte verloren, dokumentarisch, The Tiger King, ein Riesending 2020.
Definitiv.
Kam aus dem Nichts, wurde gehypt, gab Parodien ohne Ende. Wie gesagt, heute spricht kaum noch jemand, aber auch rückblickend so die zwei großen Serien-Highlights, finde ich. The Queen's Gambit, was Fiktion angeht, und Tiger King, was so das Dokumentarische angeht.
D'accord, beide Netflix übrigens.
Beide auf Netflix erschienen, genau. Und Tiger King, glaube ich weiß nicht, mittlerweile ist der Trend ja ein bisschen abgeflacht, aber da sprach man ja auch von Serien und Filmadaptionen und was da noch alles kommen soll.
Ich weiß nicht, ob der Trend abgeflacht ist. Also ich bekomme es immer wieder mit. Es ist auf jeden Fall abgeflacht, aber lass mich anders formulieren. Es ist, glaube ich, fester Bestandteil der Popkultur geworden. Und das musst du erst mal schaffen.
Ich glaube, ja. Ich glaube, du kannst halt relativ schnell diese Fanbase, auch wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so heiß ist, relativ schnell wieder reaktivieren, würde ich es mal nennen.
Ja.
Ganz einfach.
Nee, glaube ich auch. Also es fällt halt einfach auf einen fruchtbaren Boden, weil du bist jetzt an einem Stand angekommen, wo so ziemlich jeder weiß, was Tiger King ist oder wer.
Auf jeden Fall. Und wer es noch nicht gesehen hat, ich meine, Alex hat es auch erst jetzt in den letzten Wochen nachgeholt, Queen's Gambit und Tiger King halt wirklich unbedingt nachholen.
Ja.
Auch wenn man sagt dann vielleicht, nee, ist mir gehypt und dann gucke ich es erst recht nicht. Nee, bitte mal tun. Muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. In 2020, was die Serien angeht.
So, und was musste man 2020 alles nicht auf dem Schirm haben?
Boah, das ist meine Überleitung. Da schlittere ich doch gerne hinein in unsere Tops und Flops, also Sachen, die eher nicht so gut waren und die ganz, ganz haarscharf an den Top 10 vorbeigeschlittert sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hätte vorgeschlagen, fangen wir doch ganz unten, ganz hinten
bitte,
an.
Bitte, bitte, mit den positiven okay Enden hier, die Episode.
Richtig, genau. Soll ich auch mit dem ersten Film anfangen?
Oder ja, machen wir. Naja, wir müssen ja, also es müssen ja jetzt hier nicht zu viel, zu lange verweilen.
Okay, Hau raus. Will ich vielleicht weniger überraschen? Extraction habe ich hier auf meiner Liste stehen. Da hast du ja sogar überlegt, wollen wir vielleicht eine Review drüber machen? Dann hatte ich dir, glaube ich, nur mit dem Emoji geantwortet und da hast du schon gesagt, da hast du keine Lust mehr drauf.
Genau.
Und es war nicht der Kackhaufen-Emoji.
Nee, das war es nicht, aber ich wusste auch beim Gucken schon, dass das wahrscheinlich nicht dein Typ Film ist einfach.
Ich bin
mittlerweile kennen wir uns ja ein bisschen auch, ne?
Ich bin ja ohne Erwartung da reingegangen. Aber,
das ist gelogen.
Und ich hätte es auch versucht, in der Review-Episode argumentativ zu ergründen, was ich da gesehen habe. Aber mache ich jetzt nicht. Deshalb sage ich ganz, ganz salopp, für mich war das echt eine richtig hohle Nummer, Extraction. Weil das Gegenangebot und was ich gewohnt bin, konnte Extraction in keinster Weise irgendwie anschließen. Wenn ich stylische Action möchte, dann gucke ich John Wick. Wenn ich was Überdrehtes gucken will, dann gucke ich mir vielleicht sowas wie The Hunt an, der ja auch 2020 kam. Selbst bei Netflix weiterhin, da gab es so Sachen wie Project Power, auch relativ hohl und dünn, aber selbst das hat mich besser unterhalten, so vom Scale. Mhm. Oder The Old Guard, haben wir auch drüber gesprochen, wo wir dachten, das ist eigentlich ein richtig gutes Ding. Aber Extraction war so was, wo ich dachte so, auch wenn jemand sagt, ey, das ist doch so Retro, 80er, 90er Jahre Action, dann so, ja, aber ich sehe da eher Steven Seagal als irgendwas Cooles.
Ja,
das war für mich,
im Hintergrund des Budgets so ein bisschen, muss man schon hinterfragen, gebe ich dir mittlerweile recht, auch so Perspektive. Ich fühlte mich unterhalten, ich wusste aber auch, worauf ich mich einlasse, glaube ich, so ein bisschen. Mhm. Hatte da auch nicht die zu hohen Erwartungen, aber auch jetzt rückblickend, jetzt wo das Jahr zu Ende ist, mit allen Streifen, die ich sehen konnte, die gelaufen sind, mit dem man sich vergleichen muss, ja, da bin ich jetzt nicht so ganz krass unterwegs wie du, aber da stinkt es schon ab in Summe einfach, ist richtig.
Auch, ich war ja auch ein bisschen gehypt wegen der Plansequenz, aber dann nach 3 Sekunden dachte ich auch, okay, ich sehe die Schnitte, ich sehe das CGI, ja, das war dann das, für mich auch so ein Bummer.
Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen, weil die haben sie wirklich gehypt und da hatte ich auch Bock drauf und dann dachte ich mir, ja, die Idee ist gut, aber die Ausführung ist dann, weiß ich nicht.
Also dafür, dass es auch so im Vordergrund stand. Ich meine, das, was sie gemacht haben, die Action, klar, das ist alles top-notch. Also da kann man jetzt nicht meckern, dass da irgendwie jemand geschlampt hat oder dass das halt teilweise nicht geil aussieht. Aber puh, auch das Schauspiel und die Story, das war für mich einfach ein bisschen zu wenig. Und deshalb für mich eine der größten Enttäuschungen in 2020. Das heißt, nur auf der Liste stehen.
Die größte Enttäuschung dieses Jahr für mich ist Jiu-Jitsu.
Hey! Du torpedierst gerade mein Intro, meine Anmoderation für die Sendung.
Sorry.
Erzähl mal.
Ich kann
Nicolas Cage, hallo.
Genau, ja, ich kann es kurz machen. Ich bin absoluter Fan von richtig gut gemachten, wegen mir auch unfassbar hohlen Martial-Arts-Filmen. Ja, also ich rede dazu von sowas wie Ong Bak oder Revenge of the Warrior. Beides mit Tony Jaa. Die sind mega. Haben die einen Plot? Nein. Sind die Kampfchoreos unfassbar gut gemacht? Auf jeden Fall. Ja, und Jiu-Jitsu ist mittlerweile, und ich musste wirklich in mich gehen, seit ich mich wirklich daran erinnern kann, dass ich aktiv wirklich gezielt mich vor einen Fernseher oder vor eine Leinwand setze und Filme gucke, der vierte Film, den ich abgebrochen habe. Von daher kann ich mir eigentlich gar keine finale Meinung erlauben, weil ich musste ausmachen. Nach, ich glaube, 50 Minuten.
Krass. Das ist ein Zeichen auf jeden Fall.
Ja,
das glaube ich
also
auch.
Also es war für mich nicht unerträglich zuzugucken. Zuerst dachte ich gucke irgendeine falsche Version oder irgendwas haut mit meinem Soundsystem nicht hin, weil eine Effektspur fehlt. Weil die ganzen Kampfchoreo, der Impact der Schläge und so weiter war nicht vorhanden. Gab es einfach keinen Sound, wie man das gewohnt ist, wenn man halt Martial-Arts-Filme schaut. Plot, gut, müssen wir nicht weiter drüber reden. Schön im Trailer zusammengefasst, könnt ihr euch angucken. Predator für Arme. Aber das Cast ist eigentlich relativ dick aufgetragen. Top-Stars, die schon gezeigt haben, dass sie gut kämpfen können. Und werden dann da reingeschmissen in eine völlig inkohärente Cinematografie auch, die nahtlos wechselt zwischen POV-Aufnahmen, die dann mal wieder wechselt in auf ein Stativ, um dann wieder in POV überzugehen, dann wieder in so ein etwas klassischere auf Stativ gemountete Kameras, dann aber wieder in den Handheld-Look wandert, als wäre jede Actionsequenz von einem anderen DOP gedreht worden.
Okay.
Und das dann alles mit unfassbar schlechten CGI, der auch viel zu häufig verwendet wird, zum Beispiel so für falsches Blut, ne? Wenn du ein paar und gegen den Kiefer kriegst, dann fliegt Blut. Nee, also das war.
Und das kann gut aussehen heutzutage.
Natürlich. Also du hast John Wick erwähnt, ne? Schon klar, es ist nicht der gleiche Level wie John Wick. Das hat auch niemand angenommen. Aber auf der anderen Seite, wenn die Indonesen, wie sowas, Ong Bak ist mittlerweile auch schon was über 10 Jahre alt und hält halt Stand und Jiu-Jitsu war einfach nix. Und ja, ich hatte auch gar keine hohen Erwartungen.
Es sah ja schon trashig von vornherein aus.
Genau,
aber dass du selbst dann sagen musst,
ja, das sollte einem halt echt zu denken geben. Und ich kann ja parallel nochmal schauen, wo wir mittlerweile stehen im IMDb und ob ich irgendwas verpasst habe vielleicht. Und da steht er bei einer ganz soliden 2,9.
Dann ist er ja bei den Flops, glaube ich, nicht schlecht aufgehoben. 2,9 ist.
Damit habe ich fertig.
Das ist meine Ansage. Dann, das kann ich wieder ein bisschen begradigen, glaube ich, mit meinem nächsten Eintrag hier auf meiner Liste. Hm. Obwohl es mir ein bisschen auch leid tut, weil es ist ein deutscher Vertreter und zwar Freies Land. Hm. Und da bin ich wieder bei Christian Alvar, den ich ja gerade eben schon mit Slöborn erwähnt habe. Christian Alvar hatte ja auch ein, zwei Netflix-Projekte am Laufen, hat Hollywood-Erfahrung. Man sieht, dass er ähnlich wie Snack Snyder, der kann richtig geile Bilder machen, der kann Sachen groß aufziehen, dass sie richtig gut und hochwertig aussehen, aber gefühlt fehlt immer so das letzte Fünkchen, dass man sagt, geile Charaktere, geiler Story-Arc, geile Geschichte, die jetzt irgendwie so rund zusammenläuft. Und bei Freies Land, wir haben ja gesagt, sieht irgendwie ein bisschen aus wie True Detective im Trailer und cool gemacht, vielleicht nicht so mega ja, dick wie True Detective, aber hey, es kommt aus Deutschland, mal gucken. Aber es war so lang, es war so zäh und eigentlich ist die Story überschaubar, aber sie wird teilweise wirklich echt wirr erzählt, dass du nicht mehr weißt, wo du gerade bist oder warum sich jetzt Sachen wie gerade entwickeln. Und das hat mich richtig genervt und das finde ich so schon immer schlimm bei deutschen Filmen, aber ein super hölzernes Schauspiel.
Ja.
Nicht so, dass du sagst, das sind keine guten Schauspieler, weil das sind gute Schauspieler, sondern du hast wirklich das Gefühl, da stand einer hinter der Kamera, der gesagt hat, nee, mach das so. Bitte so und sprich das so. Und das wirkt so hölzern und das hat mich so rausgezogen. Das ging halt einfach gar nicht.
Das ist das, wo ich meistens bei deutschen Filmen immer drüber stolpere, dass das Skript irgendwie nicht nahbar geschrieben ist oder sehr, sehr hölzern, sehr schauspielhaft rübergebracht wird, sehr Theater
rübergebracht wird. Also wirklich komisch. Basiert ja sogar auf einem italienischen oder spanischen Drehbuch. Also ist ja wie so eine quasi eine Neuinterpretation von einem bereits bekannten Stoff.
Ah, okay.
Aber hat bei mir gar nicht gezündet. Und auch das Finale auf der Jagd nach dem Killer war plötzlich so wirr, auch im Editing und von den Effekten auch, wo ich dachte, was ist denn da passiert?
Ich kann tatsächlich nicht mitreden. Ich muss da die Hand heben. Das liegt aber einfach daran, dass Ronny direkt, nachdem er den Film gesehen hat, gesagt hat, mach's nicht. Wenn du es vorhattest, lass weg.
Ja.
Lass einfach weg.
Ja. Weil es war
wirklich ich
über 2 Stunden auch, wo ich dachte, damn it. Und damit ist das auch schon zu Ende, das Thema. Weil ich will gar nicht drauf rumhacken.
Nee.
Auch Slöborn fängt stark an in der ersten Staffelhälfte und lässt dann so unglaublich viel nach in vielerlei Hinsicht.
Okay. Schade
eigentlich. Ja, ich bin mal gespannt, was die zweite Staffel dann noch draus macht. Aber ach, da fehlt mir echt so.
So, dann lass uns
die
Ärgernisse schließen, dann hau ich noch einen raus und dann können wir ja gerne mal zu denen kurz überwechseln noch, die es gerade so nicht geschafft haben vielleicht.
Einen muss ich trotzdem noch erwähnen, sorry.
Echt? Okay. Dann mache ich trotzdem erstmal kurz weiter mit Tenet. Das hast du nicht kommen sehen, ne?
Oh, jetzt musste ich Luft holen.
Ja.
Tenet, bei dir
ja,
auf
ja,
der
na, ich wurde ja abgestempelt, bestimmt von Ronny schon, haben wir nie drüber gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass ich abgestempelt wurde als Christopher Nolan-Fanboy, wo er übrigens recht hat. Hey, Christopher.
Na, aber gut. Flops, das hätte ich jetzt absolut nicht gedacht.
Aber warum? Warum bei Flops? Nicht weil ich den Film schlecht fand, einfach nur, weil ich rückblickend, je länger ich auch aus dem Kino raus bin, einfach ein bisschen enttäuscht war. Einfach persönlich. Das liegt aber, das heißt nicht, dass der Film nicht gut ist oder dass man den nicht gucken kann. Mhm. Ganz und gar nicht. Aber das Problem ist natürlich, wenn du einmal auf den Olymp geklettert bist, und da ist Christopher Nolan halt beheimatet, weil ich fast jeden seiner Filme sehr, sehr gut finde, einige sogar großartig und zu den besten Filmen aller Zeiten zähle. Und nicht nur ich übrigens, sondern auch, um das IMDb-Rating wieder anzuführen. Und ist ein offenes Geheimnis, Dark Knight ist mein Lieblingsfilm. Ausrufezeichen, voller Stopp.
Okay.
Und Tenet, weiß ich nicht, ja. Schwierig, sehr sperrig, sehr ambitioniert, sehr unbeteiligt, sehr, sehr unnahbar, das kühl? Drehbuch, die Figuren, ja, absolut kühl, emotionslos rübergebracht. Ja. Und ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber unterm Strich einfach schwer an die eigenen großen Fußstapfen zu treten, wenn sie so groß sind. Und es waren hier die Ideen zu erkennen und viele positive Aspekte sind auf jeden Fall auch zu nennen. Aber unterm Strich ist er, glaube ich, unter seinen Möglichkeiten geblieben. Aber das ist ja, das kommt vor, Mensch, dass ein Regisseur halt mal nicht absolut grandiose Kost abliefert, sondern vielleicht halt mal nur einen guten Film. Und deswegen ist er halt irgendwie bei den Flops dabei bei mir. So.
Okay.
Macht das Sinn?
Nachvollziehbar. Kann ja. Kann ich alles unterschreiben, glaube ich, ja. Soll ich weitermachen noch schnell?
Klar, ja, bitte, aber dann fix hier.
Ja, komm. Mein letzter Punkt, da hätte ich jetzt fast eigentlich am meisten drüber schwafeln können, aber Netflix, The Five Platz. Film von Spike Lee. Hatten wir über den Trailer gesprochen. War ein wilder Mix in dem Trailer schon, wo ich gedacht habe, funktioniert für mich, sieht super interessant aus, aber wie bei Black Klansman, was er ja vorher gemacht hat, ein Spiel mit dem Bildseitenverhältnis, wird teilweise angefangen, nicht zu Ende gebracht. Es werden Fotografien oder Bilder eingeblendet, die narrativ jetzt nicht unbedingt begründet sind oder die Story weiterbringen. Und es gibt die Nutzung von Dokumaterial, also wirklich Material, Filmmaterial aus dem Vietnamkrieg oder Fotos von Kriegsopfern. Das bringt mich von der Story nicht weiter. Und wie bei Black Klansman, wo man so ein bisschen auf das Finale hinarbeitet, das wirkt für mich einfach billig und plump. Und das finde ich halt teilweise, oder finde ich generell nicht gut.
Vergiss bitte nicht die Shakespeare-esken Monologe in die Kamera.
Auch das, wobei das ist ein bisschen grenzwertig für mich, denn das Drehbuch, die Charaktere werden einfach erdrückt, einfach von diesem wilden Mix, was dieser Film ist. Das ist so, gucke ich jetzt gerade Apocalypse Now, gucke ich jetzt gerade Three Kings, ich weiß, alles davon, genau, es gibt keinen Fokus auf eine gewisse Story, auf die Charaktere und da wird auch so eine Performance wie von Daryl Lindo, was so das größte Plus in dem Film ist, geht halt einfach unter, weil sie so wie ein Fremdkörper wieder wirkt und überhaupt gar keine Luft hat, sich zu entwickeln, weil so viel passiert, so wird zusammengeschmissen wird und was mich halt richtig genervt hat, da hätte ich auch fast ausgemacht, ist die Filmmusik, der Score. Da wird egal, was passiert, ob jemand redet, ob sie gerade vom Vietcong überfallen werden oder danach einen Schatz entdecken, wo sich eigentlich wieder alles beruhigt hat, dudelt halt ein und dieselbe Musik stundenlang gefühlt in dem gleichen Tempo und der gleichen Lautstärke da im Film hin und her, wo ich dachte, was ist denn das? Das ist doch, alles wirkt wie lustlos zusammengeschmissen. Das Filmmedium wird hier wirklich auseinander abstrahiert in seinen Möglichkeiten und da ist keine Verzahnung mehr aus den ganzen Komponenten, Musik, Schauspiel, Bild, der irgendwie Sinn macht und das fand ich sogar teilweise echt frech, weil ich meine, es gab Leute, die haben das in den Top 3 oder Top 10. Ich finde es einfach nur frech, weil das sowas dann noch als Kunst zu verkaufen, da war ich richtig, richtig enttäuscht. Das ist mein größter Flop 2020 gewesen.
Kunst liegt im Auge des Betrachters.
Ja, aber ja.
Ich kann genau verstehen, was du meinst. Komplett verstehen, was du meinst. Ich konnte damit tatsächlich auch nichts anfangen. Ich habe mir auch gesehen. Aber von daher, ja.
Haters gonna hate.
Genau. Sorry. Du hast es aus deinem System raus, genau. Und lass uns doch jetzt vielleicht nach vorne gucken. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir noch ein, zwei, drei Streifen kurz erwähnen sollen, die knapp aus den Top 10 rausgerutscht sind.
Ja, schieß mal los. Was hast du denn da in petto?
Gerne. Und da bedanke ich mich bei dir nochmal. Ganz knapp nicht in den Top 10. Trial of the Chicago 7.
Ah, okay.
Und ich habe mit mir gerungen tatsächlich.
Ja.
Ja, so durchaus. Ja, durchaus Top 10 Material, will ich damit sagen. Also sehr, sehr knapp. Ich muss auch dazu sagen, dass mein Platz 10 tatsächlich permanent dauerknapp gewesen ist und möglicherweise fünfmal hin und her gewechselt hat, der Film, der dort steht.
Das war dieses Jahr bei mir auch so. Ich weiß, es war letztes Jahr auch schon bei dir so. Bei mir war es immer relativ eng gezurrt, aber bei mir war es dieses Jahr auch, Platz 10 war fast austauschbar.
Ja, genau. So. Und von daher bedeutet das, so ein bisschen ist Trial of Chicago 7 auch ein kleiner Platz 10 bei mir. Tolles Cast, tolle Story. Vom Trailer suggeriert ein bisschen vielleicht, dass es auch was ernster ist, und er hat die ernsten Töne auch, aber trotzdem behält er, wie du auch gesagt hast in der Update-Folge, eine gewisse Leichtigkeit, die dich zwar bedrückt auch und nachdenken lässt, aber den Film trotzdem so noch genug über Wasser hält, dass du weitergucken kannst, durchhalten möchtest, hoffst auch, dass es vielleicht gut ausgeht, weil, wie du auch gesagt hast, ich zum Beispiel und du ja, glaube ich, auch nicht, wussten, wie geht es denn jetzt aus?
Ne? Genau.
Weil wir mit der Thematik nicht so betraut sind. Und dafür, dass es letzten Endes wie bei vielleicht einer Frage der Ehre mit Tom Cruise, ne, und Demi Moore um eine Gerichtsverhandlung geht, trotzdem recht kurzweilig erzählt auch mit den Umschnitten, fand ich sehr, sehr gut. Und sehr, sehr guter, schöner 4K HDR tralala Dolby Vision postproduzierter Film.
Ich verstehe, was du meinst.
Sehr, 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 sehr rund produziert einfach die Nummer.
Okay. Ja, also ähnlich wie bei dir, auch jetzt dieses Jahr bei mir Platz 10 so ein bisschen austauschbar, wie gerade eben schon gesagt, da gab es so Kandidaten wie Togo, Knives Out, den hattest du ja letztes Jahr schon in deiner Liste, Uncle Frank, Happiest Season, das waren so alles Kandidaten, teilweise haben wir schon
Happiest
im Detail.
Season. Ja, da haben wir, ganz knapp nicht an meinen Top 10.
Da haben wir im Detail schon drüber gesprochen und das Ding auseinandergenommen. Fast alle nah dran, aber ein Kandidat stache noch so ein bisschen hervor, oder zwei sind es, die gegensätzlich ja nicht sein können. Der erste ist The Invisible Man. Hatten wir in der Review, tolle visuelle Umsetzung. Du wirst paranoid, wenn du das Ding guckst, weil die Kameraarbeit ist einfach so effektiv auf Horror und wirklich das Paranoide getrimmt. Das Spektrum ist auch groß von den Leuten, die den geguckt haben. Manche andere Leute haben den in den Top 3, manche fanden den super schlecht. Ich hatte zum Beispiel über Instagram eine sehr anregende Diskussion mit Shoutout an Antiphilanthrop. Wir haben, glaube ich, beide beim Frühstück gesessen und uns plötzlich ausgetauscht, warum ich den gut finde und er den schlecht finde. Aber ich muss sagen, ich fand ihn richtig gut, aber es gibt ein paar Schwächen und vor allem das Ende hat mich absolut nicht mitgenommen, deshalb ganz knapp bei meinen Top 10 vorbeigeflogen. Hast du noch einen?
Ich hatte, glaube ich, also auf jeden Fall mindestens schon mal erwähnt, aber Spontaneous. War bis zuletzt mein Platz 10.
Ho, ho, ho.
Und ist dann gerade so rausgeflogen, thematisch überraschend nah am Jahr 2020 dran. Ne? Teenager platzen plötzlich in einer Blutblase, keiner weiß warum, inklusive Quarantäne. Und dann ist da aber auch so ein bisschen Coming of Age drin, mit einem jungen Liebespaar, das sich findet und wie man halt mit so einer Situation aktuell umgeht. Also überraschend nah am Puls der Zeit dran. Sehr, sehr, sehr unterhaltsam, sehr nahbar gespielt. Also wer sowas wie Easy A, Emma Stone so ein bisschen oder auch Edge of 17 mag, diesen trockenen Humor, das schlagfertige Skript, der hat am Ende so ein paar Schwächen, wo es sich verstolpert, viel Zeit verschenkt auch, ist ein bisschen überstrapaziert. Das ist halt wieder so der Punkt. Die letzten ganz, ganz wenig Filme eigentlich dieses Jahr in meiner Liste sind so wirklich, dass ich sage, die sind perfekt rund. Da habe ich nicht irgendwie was rumzumeckern. Das ist auch der Grund, warum die 10 so auswechselbar waren. Das zieht sich gefühlt, keine Ahnung, vielleicht die ersten 3, 4, wo ich sage, über jeden Zweifel haben, aber bei dem ganzen Rest kann man diskutieren, glaube ich, und austauschen, wie du gesagt hast, auch bei der Invisible Man Begründung. Und so ist es bei Spontaneous auch ein bisschen für mich.
Okay, da gehe ich mit. Ich fand Spontaneous, weil du es jetzt gerade erwähnst, ich fand die erste Hälfte wirklich unterhaltsam und dachte so, das könnte echt ein Kandidat werden, so der mit auf die Liste kommt.
Und dann verstolpert das ein bisschen, ne?
Irgendwie hat mich der Film verloren und dann irgendwann, weißt du, wenn man so nachts aufwacht, weil man schlecht geträumt hat, stand ich plötzlich da und so dachte, oh, das gibt's nicht. Jetzt habe ich so einen coolen Film geguckt und jetzt bin ich doch wieder in so einer dramatischen Teenie-Gedöns-Schose drin. Ja. Dieses ganze Setup mit diesem platzenden Teenager und war einfach nur eine Bühne, um mich wieder da reinzulocken und dann doch wieder bei so einem Teenie-Drama drin zu sein, was wirklich
aber
alle.
Der Rest war da, ne? Es war also die, ja, also aber die Bestandteile waren da, ne?
Fast schon so ein Genrewechsler zum Ende.
Ja, ja, schön, ja. Mhm. D'accord.
Also, ja, da dachte ich auch, gibt's doch nicht.
Ja.
Das fand ich, warum? Aber ja, tatsächlich, will ich unterschreiben.
So,
zum Schluss noch ganz kurz vorbei.
Ich würde es dabei belassen von meiner Seite.
Ganz kurz vorbeigerutscht, Eurovision Song Contest. Auch damit drüber gesprochen, überbündig-völlige Komödie, Ding Dong.
Nice.
Hat aber ein, zwei Längen und ist ein bisschen vorhersehbar. Aber für mich, deshalb muss ich es ganz noch kurz erwähnen, Dan Stevens als russischer Teilnehmer, für mich, so wenn ich alle Filme betrachte, so die beste Nebenrolle 2020. Fand ich einfach sehr stark.
Da ist auch stark, ja. Ganz viel dabei, was die kleinen Momente, die kleinen Mimiken, Gestiken, ja, die da drin sind. Und
so unglaublich viel, ja.
Plattenfigur, auch mit so Nebensätzen und gepaart mit der Mimik-Gestik unglaublich Tiefgang geben. Ja,
das ist zu krass. Lang. Das ist krass.
Ja, zu lang auf jeden Fall. Leider auch nicht so lustig, wie ich gehofft hatte. Mehr Cringe als Lach für mich.
Hashtag Elfen.
Ja, mögen viele, nein, das war mega, aber wenn es nur noch darum geht, dass auf Will Ferrells Figur eingebasht wird konstant und er halt Dauer verkackt, stimmt. Das ist ein bisschen anstrengend irgendwann. Ähnliches Problem wie bei Happiest Season für mich.
Naja, ich wusste, dass es kommt.
Und
gib ihm noch einen mit.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ansonsten auf jeden Fall sehr, sehr lustig und auf jeden Fall ein Kniefall vor die Musik, die wir in Form des Eurovision Song Contest ja letztes Jahr, 2020, auch nicht hatten.
Ja. Ein würdiger kleiner Nottropfen.
Auf jeden Fall, von daher schön, dass du das erwähnt hast heute.
Okay, das heißt, er kommt nicht nochmal. Das heißt aber auch, jetzt bin ich gespannt, was in den Platzierungen 10 bis 6 vergraben ist. Und damit würde ich sagen, starten wir in die Platzierung Nummer 10.
Keine Ahnung, das ist so, wie ich weiß nicht, wie man, musste dieses Werden Millionär einspielen da.
Nö, mache ich nicht.
Wenn die Spots sich eindrehen, die passende Musik, der Jingle da.
Genau, stellt euch das einfach vor und seid gespannt.
Wer soll anfangen? Keine Ahnung. Mir egal, ich kann anfangen, wenn du willst.
Ja, komm, fang mal an. Platz 10. Alex,
so, Achtung,
Alex seine Top 10 starten.
Mein Platz 10 und ich hatte ja gesagt, austauschbar, aber Achtung, wer aufgepasst hat am Anfang der Folge, mein Platz 10, Tenet.
Damn. Das ist ja mal ein Move, ey.
Touché.
Oh, auf die falsche Pferde gelockt. Jetzt dachten alle schon, der ist raus.
Nee, ist er nicht. Aber wie gesagt, austauschbar so ein bisschen, weil, wie ich eingangs gesagt habe, ich ein bisschen enttäuscht war, relativ viel dran rumzumeckern. Aber, dass er jetzt hier auf Platz 10 tatsächlich reingerutscht ist, original eine Stunde, bevor wir jetzt hier vielleicht angefangen haben, reine Bauchentscheidung. Und ich kann dir auch sagen, warum. Mhm. Das war einer der zwei Filme, wo ich gesagt habe, dass ich im Kino war. Und es war mega im Kino. Weil es war Kino, es ist ein Kinofilm. Ich hatte eine geile Projektion, ich hatte geilen Sound. Er hat mich voll reingezogen. Und die ganzen Kritikpunkte, die ich hatte, ich war dran. Ich musste mitmachen, mitdenken. Jemand hat eine Kritik mal geschrieben, es ist wie eine filmische Matheaufgabe. Ja, fühlt sich ein bisschen so an. Ist richtig. Aber es hat halt Spaß gemacht und ich war im Kino und es war ja so dieser Blockbuster-Flair, der wieder so ein bisschen aufkam, was du im Kino vermisst hast.
Der Blockbuster letzten Endes auch.
Ja, und in 2020. Der eine, der es probiert hat, ne, wirklich ins Kino zu kommen, ja, genau. mit dem Ergebnis, mit der Quittung, die er bekommen hat. Und es, klar, es gibt ganz viel dran auszusetzen, aber auf der anderen Seite, die IMAX-Szenen, unfassbar geil gefilmt, unfassbar scharf, dieser Hang zu so viel wie möglich in Camera zu machen, selber zu machen. Wenn ihr euch da die Kampfchoreografien anschaut, da ist keine CGI. Googelt mal, wenn ihr den Film gesehen habt, das Behind the Scenes von diesen Reverse Kampfszenen. Das wurde einstudiert, diese Choreos. Einfach saugeil und ganz, ganz geile Ideen auch von den Sets her. Der Plot an sich auch finde ich spannend, ein cooles und sehr unterhaltsam gemachtes Finale, wenn man dann auch die Spielregeln verstanden hat des Films. Aber was für mich halt ein bisschen schade war, ist, dass er versucht, sehr persönliche Geschichte zu erzählen und mir letzten Endes völlig egal ist, was mit Protagonisten und auch Antagonisten passiert, weil überhaupt keine Bindung aufkommt. Größte Schwäche für mich in dem Skript, mit Abstand.
Okay.
Aber trotzdem, Platz 10. So.
Du hast gesprungen.
Da ist es.
Mein Platz 10, und da nehme ich vielleicht schon ein bisschen, ziehe ich ein bisschen schon dem Alex die Schuhe aus. The Gentleman. Platz 10, auch bei mir eine Bauchentscheidung zwischen den anderen, die es gerade so nicht geschafft haben. Guy Ritchie-Film, wir haben eine ganze Review-Episode, nämlich Review Nummer 32, drüber hochgezogen. Cooler Cast, Matthew McConaughey, Charlie Hunnam. Geiles Duo, fast schon klassisch erzählter Ritchie-Film, aber dennoch ein cooler Twist mit der Erzählform, die man im Film aufbaut. Mhm. In so einer Art Retrospektive erzählt man letzten Endes die komplette Handlung.
Ich verweise gerne auf unsere Review-Episode dazu.
Ja, mach's gerne nochmal. Ja, toll erzählt, klassisch Ritchie-Film, da greift alles gut ineinander. Das Einzige, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen hatte, war diese Autoverfolgungsjagd, diese Fluchtszene.
Die war so grenzwertig. Bei dir, oder?
Ja, die war so grenzwertig mit CGI, war die abgewickelt. Das hat mich wirklich fast rausgehoben aus dem Film, weil alles war so gut. Außer was ich mir gewünscht hätte, wäre vielleicht noch ein bisschen so ein rauerer Look, weil es war schon relativ bunt und quietschig. Aber alles wird wettgemacht durch dieses geile Ensemble, auch nochmal hier erwähnt, vor allem Hugh Grant, eine saugeile Bösewichtrolle. Anschließend an, was ich damals schon in der Review gesagt habe, ein bisschen anschließend an Paddington 2, wo er eine sehr, sehr ähnlich gelagerte Rolle spielt. Und bocksolide, habe ich mir auch gern zweites, drittes Mal angeguckt. Kann man nur empfehlen. Okay, Alex nickt und sagt bestimmt weiter mit Platz 9.
Genau. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Mein Platz 9, Soul. Disney okay. Plus Soul.
Disney Plus.
Ja, der neue Pixar-Streifen.
Hat es doch noch geschafft, 2020.
Ja, hat es geschafft, 2020. Wäre eigentlich auch ins Kino gekommen. Ist also eigentlich auch so ein klassischer, ich sag mal, Anführungszeichen, Blockbuster, Animationsblockbuster letzten Endes. Für mich sehr überraschend auch die Entscheidung, ihn nicht zu schieben, sondern zu sagen, nee, wir pushen Disney Plus. Also auch eine aktive Entscheidung von Disney hier zu sagen, wir setzen eher auf Streaming. Ich fand die Thematik super spannend, schon im Trailer. Unterm Strich hat die Story sogar noch einen kleinen Twist mehr, der im Trailer gar nicht rauskam. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dass so ein bisschen die Rollen vertauscht werden. Du weißt, was ich meine vielleicht.
Mhm.
Mal davon abgesehen, Cat-Content zieht immer, wie wir wissen. Ich fand unterm Strich die Message sehr, sehr schön. Für mich war der fantastische Soundtrack so ein bisschen der Showstealer. Gar nicht so sehr beim Gucken zuerst, aber du erwischst dich dann im Nachhinein immer wieder nochmal den Soundtrack zu googeln oder laufen zu lassen auf Spotify und das passiert selten genug, finde ich. Und was ich halt ganz spannend fand durch die Thematik, ja, klar, es ist typisch Pixar. Ich fand aber insgesamt war weniger kindgerecht als mehr schon durchaus ein bisschen an ein erwachseneres Publikum gerichtet. Ja. Ein bisschen abwandern von typisch Pixar.
Mhm.
Aber nicht schlimm an der Stelle. Ich fand ihn einfach sehr, sehr schön, ließ sich wunderbar weggucken, auch wieder so herzerwärmend, hat einfach für mich gut funktioniert, von vorne bis hinten durch, einfach ein schöner Film mit einer schönen Message. Einfach schön, Platz 9.
Was soll ich zu Soul sagen, außer mein Platz 9 ist
nice.
Love and Monsters. Jetzt können die alle dabei denken. Love and Monsters, auch da Review-Episode 43, haben wir drüber gesprochen, sogar unsere letzte Review-Episode.
Das ist korrekt.
Kam auf Nordamerika überall raus, an jeder Straßenecke wurde dir das Ding hinterhergeworfen. Bei uns jetzt hier in Europa erst Frühling 2021 auf Netflix verfügbar. Nichtsdestotrotz, glaube ich, der zweite große Film von Michael Matthews, wir haben drüber gesprochen, Dylan O'Brien mit Jessica Henwick und Michael Rooker unter anderem in den Hauptrollen.
Yes.
Bunte Mischung, Zombieland, Quiet Place, Hunt for the Wilder People habe ich auch noch mit reingeschmissen in der Review. Alles irgendwie drin zu finden. Es ist ein geiles Worldbuilding. Man kann sich drauf gefasst machen, dass es wahrscheinlich gut, wie du gesagt hast, vielleicht als Serie funktioniert oder von mir aus gern nochmal ein weiterer Film. Geschichte, Charaktere geben es her. Also es ist nicht so, man sagt, habe ich es satt gesehen, will ich nicht mehr haben.
100%.
Einziger Nachteil, hatten wir auch in der Review gesagt, es gab so ein bisschen den szenischen Hang zur Wiederholung.
Ja.
Und das letzte Drittel wird fast ein bisschen zu groß aufgezogen. Aber was überwiegt, ist, dass man diese ganzen Stilelemente vom Intro bis über die Erzählung, wie sich die Charaktere auch ein bisschen weiterentwickeln, ist das alles super rund zusammengebracht. Und es macht halt letzten Endes einfach Spaß, den zu gucken. Wir haben den auch, glaube ich, zu dritt geschaut. Wir wurden gut unterhalten und deshalb dachte ich, ist bocksolide, gucke ich auch mir gern wieder mal erneut an. Und deshalb Love and Monsters für mich auf Platz 9 dieses Jahr.
Platz 8.
Ja, schieß los.
Richard Jewell.
Ulala.
Was denn? zu tief angesetzt? Tut mir leid.
Erzähl mal weiter.
Was soll ich noch sagen? Gefühlt.
Kurze Randnotiz, es kann zu Doppelungen kommen in dieser Folge.
Wir haben uns halt nicht abgesprochen, ne? Ich verweise einfach, wir hatten da eine Review zu. Haben wir das heute schon mal erwähnt?
Review Nummer 35.
Clint Eastwood-Streifen. Wir haben mehrmals in unserer Review gesagt, bocksolide. Kann man vielleicht sogar ein Trinkspiel draus machen in unserer Review.
Das muss ein fester Bestandteil unserer Sendung werden, ja.
Ja, so ein bisschen, ne? Ich will jetzt hier niemanden auf ihr Gedanken bringen. Don't drink and drive. Aber wenn wir später eh nochmal drauf kommen, kann ich es auch gerne kurz machen für meine Platz 8. Richard Jewell ist basiert auf lose, ne, auf wahren Begebenheiten. Ich finde, er ist klassisches Kino, zeitlos erzählt, basierend auf wahren Begebenheiten, wird also quasi auch sehr, sehr gut altern für das, was er ist, glaube ich zumindest, und hat trotz allem eine unfassbare Relevanz aktuell, was den Einfluss von Medien betrifft, zum Beispiel für einen persönlich. Ich bin mir sicher, so wie ich das rausgehört habe, kommen wir nochmal drauf, aber das ist klassisches Kino, fand ich, dieses zeitlos, was ich gesagt habe, einfach Kino. Ne, Clint Eastwood, das ist noch alte Schule, altes Handwerk.
Klassik-Kino.
Ja, so wie man das gewohnt ist. Entweder man mag's oder man mag's nicht. Alle Richard Jewell mega gecastet auch an der Stelle. Das ist eine runde Nummer, auf jeden Fall einfach. Sollte in den Top 10 sein und er ist untergegangen. Er ist, glaube ich, sogar im Kino gewesen in Deutschland, meine ich. Oder probiert ins Kino. Und
am 25.06. Das war zwischen den Lockdowns, kam der so reingeeiert.
Wird der Nummer nicht gerecht. Vielleicht kriegt er nochmal so ein Second Wave. Oh, nee, das darf man nicht sagen. Verdammt. Einen zweiten Wind, vielleicht auf einem Streamingdienst.
Ja, mal gucken. Was auch eine runde Nummer ist, allein von der Zahl her, ist meine Platz 8.
Aha.
Never, Rarely, Sometimes, Always. Zu Deutsch, wer im Kino war hier in Deutschland, niemals, selten, manchmal, immer, kam im ersten Szenen in die Kinos, hatte also nur eine, ich glaube, sehr geringe Auswertung, weil da stand dann auch schon der zweite Lockdown vor der Tür. Film von Alyssa Hittman, in den Hauptrollen spielen Sydney Flanagan und Talia Ryder. Muss man mögen, weil die größte Stärke und Schwäche zugleich im Film ist einfach eine sehr minimalistische, realistische Betrachtung und Darstellung von dem Thema Abtreibung. Und es ist der komplette Konterpart zum Beispiel zu Unpregnant, der ja ungefähr im gleichen Zeitraum auf Hulu rauskam. Das war ja so bunt, fröhlich und hey, Abtreibung, lass einen locker easy Roadtrip draus machen. Das ist halt Never Rarely überhaupt gar nicht, sondern ist halt wirklich in sehr rauen, sehr minimalistischen Bildern, wie das eigentlich funktioniert und wie sich so ein junges Mädchen damit halt mit den ganzen Gegebenheiten herumschlagen muss. Ich versuche es kurz zu machen. Einer der größten Schwächen im Film weiterhin noch ist für mich so ein bisschen, das fand ich so im Nachhinein auch ein bisschen komisch, dass wirklich jede männliche Figur im Film wird sehr suspekt, sehr, sehr geil und einfach nur wie der letzte Übeltäter dargestellt, egal ob das der Chef in der Firma ist, der Kunde, wo du arbeitest, oder teilweise Bilder gezeigt werden vom eigenen Vater, wo ich nicht mehr wusste, was steckt denn jetzt wirklich da eigentlich noch dahinter. Aber du wirst so ein bisschen im Dunkeln gelassen, was die Backstory der Figuren ist, was an sich so der Hintergrund ist. Und dann im Film gibt's irgendwann eine Szene, Plansequenz, ich weiß gar nicht wie lange, lass es 4 Minuten sein, wo du wirklich nur Sydney Flanagan siehst. Und dann auch wirklich dieses ganze Konstrukt auch vom Filmtitel halt für dich transparent wird, was das bedeutet. Und Sydney Flanagan da für mich die beste schauspielerische Leistung des Jahres für mich erbringt, indem sie einfach so gekonnt zerbricht, dir plötzlich alleine durch ihr Schauspiel dir alles bewusst wird. Und du einfach so ein wirklich super schlechtes Gefühl bekommst und ich teilweise nicht mehr wusste, ist das jetzt wirklich noch geschauspielert, auch wie es gefilmt ist oder ist das schon dokumentarisch gerade. Das war für mich die Szene des Jahres, die auch für mich am meisten hängen geblieben ist, wo ich einfach nur dachte, wow. Und deshalb für mich Platz 8 2020.
Klingt interessant, aber klingt weiterhin danach, als hätte ich alles richtig gemacht, indem ich ihn nicht geschaut habe, um ehrlich zu sein.
Ja, minimalistische Darstellung muss man mögen.
Ja, und, zum einen
das Thema an sich, ja.
Richtig, da muss ich, glaube ich, sehr gefestigt sein. Emotional, wenn ich mir das geben möchte. Von daher.
Starkes Stück auf jeden Fall.
Starkes Plädoyer von deiner Seite auf jeden Fall dafür. Dann sind wir, glaube ich, bei Platz 7, oder?
Wir sind bei Platz 7.
Mein Platz 7. Invisible Man. Lee Whannell.
Dann ist er ja doch noch in den Top 10 drin. Gerade so bei mir vorbeigerutscht, jetzt bei dir stabile Platz 7. Erzähl.
Ja. Stabile Platz, ja, Lee Whannell.
Lee Whannell, ja.
Platz 6, nein.
Was steht drauf, Lee Whannell? Ja, komm, direkt durchgerungen.
Richtig. So,
Plätze
so,
gucken wir uns dann später
so
an.
So ein bisschen. Haben wir uns als Fanboy scoutet, klar. War updaten, einfach absolut überragender Jahrzehntfilm. Vermutlich. Lassen sich Argumente für finden. Haben wir genau verfolgt, wie es mit Lee Whannell weitergeht? Auf jeden Fall. Invisible Man, damit ging es weiter. Du hast schon gesagt, eine starke Cinematografie, die dich absolut paranoid werden lässt. Wird halt jeder, also wir sind ja konditioniert worden von Horrorfilmen, vom Filmegucken an für sich und die Cinematografie macht sich da einen Spaß draus. Von daher war es eine Freude, da mit dran hängen zu bleiben. Ich finde, wir hatten ja auch drüber gesprochen, für das Budget, das vorhanden war, ist das ganze Ding sehr, sehr, sehr dick aufgetragen. Nochmal streckenweise von den Visual Effects, vom CGI auch noch einen Schritt weiter entwickelt im Vergleich zu Upgrade. Ja, Budget war auch mehr vorhanden natürlich, aber nichtsdestotrotz dann das Thema des Films an sich, ne, die, ich sag mal, unterdrückte, schwache Frau im klassischen Rollenbild, das ja nach wie vor etabliert ist, nenne ich es jetzt mal, zu Unrecht, die sich hier dann doch vielleicht
gut durchgekommen, so gut durchgekommen.
Doch noch ihren Payback holen kann. Und ja, da sind wir bei dem Ende. Du hast es angesprochen, dass hier scheinbar dann ein bisschen die Gemüter spaltet. Ich kann damit gut leben. Ich kann die Ideen darin sehen, kann es nachvollziehen, was gesagt werden sollte. Ich will jetzt gar nicht das Ende so komplett durchspoilern. Ich kann verstehen, warum man es nicht mag. Ich sehe aber, was die Idee, die Intention dahinter war, warum die Figuren so handeln, wie sie am Ende dann alle so handeln, die noch übrig sind. Was? Und
okay.
Von daher funktioniert das Ende weitestgehend für mich. Beziehungsweise bin ich bereit, über gewisse Schwächen im Ende auch darüber hinweg zu sehen. Ja, gerade wenn es vielleicht auch um den Plot geht. Weil der ganze Rest passt und die Message dahinter auch passt. Und deswegen ist Invisible Man Platz 7 für mich.
Na, ist doch schön. Hat er es trotzdem noch geschafft. Genau. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er jetzt schlecht ist.
Nee. Hab ich auch dir nicht unterstellt. Aber ansonsten sei nur gesagt, bitte mich nicht auf Instagram anschreiben. Danke.
Gut, zur Not springe ich dazwischen und fange das ab. Gerne sonntags beim Frühstück. Da habe ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit.
Das ist das Problem, das ich hatte übrigens. Diskutiere ich gerne über Invisible Man, ja, okay, aber beim Frühstück am Sonntag, get the out.
Ja, es war schon ein bisschen so Post.
Nein, Spaß beiseite, eigentlich. Alles gut.
Ach, meine Platz 7, Richard Jewell. Hey,
nice,
Überraschung.
Nice.
Ja, Double Trouble quasi, wurde schon alles gesagt. Klassisch inszeniert, aber ja, auch für mich keineswegs altbacken, sondern wirklich einfach bocksolide, um es nochmal
Ich muss mir ja kurz das Glas voll machen wieder.
Ja, machst du mal voll.
Achso, und ich meine ja zum Trinkspiel, ne? Achso, das war jetzt nur in der Review, ne? Oder kommt nochmal bocksolide, ich bin mir nicht sicher.
Ja, mal gucken. Lass dich überraschen. Füll auf jeden Fall schon mal nach. Richard Jewell, fehlerfreies Lehrstück, also wirklich meisterlich umgesetzt. Es wird porträtiert, wie öffentlich medial Meinung und Stimmung gemacht werden kann. Und es gibt kaum was, wo du irgendwas hinterfragen musst, wo du sagst, das passt nicht zusammen. Das Einzige, wo ich sage, das hat mich ein bisschen gestört, das haben wir auch in der Review gesagt, Review 35, die Figur von Olivia Wilde, die ist so ein bisschen viel zu digital, wirklich viel zu digital angelegt. Die switcht plötzlich von 0 auf 1, wird plötzlich vom, was weiß ich, vom Predator sozusagen, der nichts halt zu schade ist, irgendwie aufzudecken und dabei über Leichen zu gehen, wird sie plötzlich zur einsichtigen, emotionalen Frau, die sich die Fehler eingesteht. Mhm. Das war ein bisschen zu grob und generell auch der restliche Cast bekommt ein bisschen zu wenig Tiefe. Das liegt aber auch vor allem daran, dass Paul Walter Hauser für mich nach Sidney Flanagan auf der weiblichen Seite gerade eben so die beste männliche Performance 2020 hingelegt hat, weil du siehst ihn, du kaufst ihm die Rolle ab, er spielt halt wirklich so einen nicht dümmlichen, aber eigentlich naiven Typen und gerät plötzlich in so eine Geschichte von David gegen Goliath und du bist die ganze Zeit auf seiner Seite.
Treu-doof nennt man das, glaube ich.
Treu-doof ist auch ein sehr gutes Wort, wie man ihn beschreiben kann. Und wie gesagt, du kaufst ihn das ab, es ist geil gespielt von vorne bis zum Schluss und macht einfach Spaß, den Film zu gucken. Gerne auch ein zweites Mal, auch wenn man dann alles schon kennt, wie es sich entwickelt. Aber ja, schauspielerisch, inszenatorisch von Clint Eastwood, saugeil umgesetzt und ja. Ja. Bei mir sogar Platz 7 dieses Jahr.
So, dann sind wir jetzt hier schon beim Episodenfinale sozusagen mit Platz 6,
ja,
oder? Sehe ich das richtig?
Da geht's, jetzt kommen die Cliffhanger ins Spiel.
Ja, so ein bisschen, ne? Und Platz 6 ist bei mir tatsächlich A Blast from the Past. Und zwar technisch
gesehen. Okay, kenne ich nicht.
Nee, aber
hab ich nicht gesehen.
Technisch gesehen ein Film von 2019. Aber hatte sich nicht qualifiziert für unsere Top 10 letztes Jahr. Und ich musste ihn ja irgendwo unterbringen noch.
Okay, schieß mal los. Lass mich, warte.
Jetzt, ich sitze. Jojo Rabbit.
Oh. Na, das ist doch eindeutig 2020er Release.
Für uns schon, auf jeden Fall. Aber
ja,
offiziell abgedreht und in den USA Starttermin auch.
Ja.
Ja, ja, also wir müssen nur ein bisschen, ne, nicht, dass die Leute sagen, was erzählt er denn da für ein Quatsch, ne? Ist doch irgendwie
das haben wir,
alte Kamellen oder so.
Das haben wir auch letztes Jahr schon gesagt. Witcher 2 kam ja auch im Dezember raus in Nordamerika und mit 1000 Verschleppungen erst im Juni.
Nur,
ist es immer so ein bisschen blöd bei den
nochmal erwähnt haben. Und es ist schon eine Weile her vielleicht. War Anfang des Jahres, dass er dann tatsächlich erschienen ist. Aber wir müssen drüber sprechen, weil Jojo Rabbit ganz großartiger Genre-Mix ist. Schon aus dem Trailer haben wir uns gefragt, wie kann das funktionieren? Kann das funktionieren? Mhm. Und haben dann festgestellt, ja, kann's, auf jeden Fall. Der Genre-Mix geführt von dem starken Cast bis halt in die Nebenrollen, bis in die Zehenspitzen besetzt mit bekannten Gesichtern. Überzeugt für mich, aber mehr tatsächlich in den ruhigen Momenten als in den überzogenen oder in den klamaukigen oder aufwendigen Sequenzen. Es sind die ruhigen Momente, die mich gekriegt haben, auch noch haben innehalten lassen, nachdem der Film gelaufen ist und die bei mir hängen geblieben sind, auch das Jahr über. Und nicht das bunte, überspitzte Schauspiel, das natürlich auch trotzdem insgesamt sehr, sehr viel Spaß macht. Weiß nicht, du möchtest später drüber sprechen, habe ich das Gefühl. Von daher.
Spoiler. Jojo Rabbit wird bei mir tatsächlich nicht nochmal auftauchen.
Okay.
Weil in der Review hatte ich auch schon so ein, zwei Punkte, wo ich gesagt habe, ist eigentlich richtig gut. Und ich meine, wir sind ja auch Waititi-Fans dahingehend. Aber
ja,
es gab wirklich ein, zwei Punkte, da habe ich gesagt, da war es für mich auch im Nachhinein nicht ganz nachvollziehbar, warum sich das jetzt entwickelt. Oder wenn man sich bewusst wird, dass ja die Hauptfigur letzten Endes eine andere Hauptfigur eingesperrt hat oder angelogen hat und dann das Ende aber so Happy-End-mäßig aufgeht. Wo ich dachte so, oh, da sehe ich jetzt aber richtig krasse Konflikte noch. Dann gab es auch noch so das Stichwort Verharmlosung, so diese ganze NS-Zeit. Das ist ja immer so, muss man immer ein bisschen gucken, wie man das anfasst. Trotzdem, ja, sehr, sehr humorvoll, bittersüß auch. Aber es gab so ein paar Punkte, die waren mir einfach zu eckig. Deshalb ist er bei mir nicht so gut durchgerutscht.
Naja, soll's geben.
Ein bisschen besser gelang das dann meinem Platz 6 dieses Jahr. Und zwar, Trommelwirbel, naja, ähnlich, Dark Waters. Bei mir auf Platz 6 und reiht sich nach Richard Jewell direkt in dieses Justizdrama-Genre ein. Das heißt, wie du schon losgelegt hast mit Chicago 7, war ein heißer Kandidat, jetzt direkt bei mir zwei Vertreter hier in den Plätzen 10 bis 6 vertreten und Dark Waters auf Platz 6 schließt es jetzt quasi ab. Auch da Review Nummer 40, haben wir im Detail darüber gesprochen, ein Film von Todd Haynes mit Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Camp, Tim Robbins und wer da alles mitspielt. Und meine Aussagen in der Review waren, Dark Waters ist ein Film, der das Leben des jeweiligen Zuschauers verändern wird. Punkt. Das ist der beste und wichtigste Ich habe es Superheldenfilm der Neuzeit genannt, weil es gibt ein super starkes Schauspiel, es gibt einen sehr homogenen Cast, auch wenn man am Anfang denkt, Anne Hathaway, warum verheizt man dich da? Nein, sie hat noch ihren Auftritt. Aber das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte und die brennt sich ein und die hat sich speziell bei mir, vielleicht hat man es in der Euphorie und Besessenheit ein bisschen herausgehört in der Review, wo auch diese ganze Hintergrundgeschichte von uns noch ein bisschen aufgearbeitet wurde. Das hat mich so noch beschäftigt, dieses Thema, und hat wirklich Einfluss auf meine Aktionen danach genommen, dass ich sage, krasser Film, diese ganzen Zahnräder, die aneinander greifen, Cast, Story, Umsetzung, das ist perfekt aufeinander abgestimmt, das ist fast noch ein Level drüber, über Richard Jewell, weil es einfach diese weitaus globalere Komponente hat, weil es wirklich jeden betrifft, und das war für mich so, uff. Und das hat mir noch niemand erzählt. Das habe ich nicht gewusst bis zum Tag, als ich diesen Film gesehen habe. Verdammt. Und deshalb für mich auf Platz 6, weil das Ding hat mich echt mitgenommen und noch lange Zeit danach beschäftigt. Mhm. Was ist denn deine Meinung zu Doc Bortles? Mhm.
Ja. Und ihr findet uns auf den sozialen Medien.
Das ist ja wirklich ein Cliffhanger. Also halb so ein Spoiler-Cliffhanger. Spoilerhänger? Ey, ist egal. Mhm. Das heißt, das waren tatsächlich unsere Plätze.
10 bis 6.
Rucki-zucki ging es dann doch runter. Ich hoffe, ihr da draußen habt alle mitgeschrieben, weil nächste Woche wird dann unsere Liste quasi abgefragt, damit ihr dann auch nahtlos keine dummen Fragen stellen müsst. War das denn schon dabei und wo ist es denn jetzt zu finden zwischen 5 und 1? Also schnallt euch an, und wenn nicht, schreibt uns gerne schon mal, zum Beispiel bei Instagram, da sind wir auf jeden Fall am meisten aktiv, oder vielleicht auch bei Facebook oder Twitter, was ihr von unserer Liste haltet, was vielleicht jetzt noch kommt, was ihr nicht nachvollziehen könnt, was auf jeden Fall vielleicht in der 5 bis 1 dabei sein soll.
Ja, und was sind eure Top 10 vor allem, ne?
Und was
wenn
ihr
Lust
eure
habt, sie runterzuschreiben.
Top 10. Wir haben es ja schon ein bisschen in den Instagram-Stories versucht herauszukitzeln, aber genau, schreibt uns gerne nochmal an. Ihr findet uns nach wie vor unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Genau, bitte benutzt auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet
NSRT Podcast.
Das ist einfach, wie gesagt, das kann sich jeder merken. Ich sag's nochmal, am besten Instagram, da keine Ahnung, da treiben wir regelmäßig die Sau durchs Dorf, da ist auf jeden Fall am meisten Druck auf dem Kessel. Und wir sind gespannt auf das
auf
Feedback.
Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, seid nächste Woche auf jeden Fall wieder dabei, das große Finale. Jetzt geht's ans Eingemachte. 5 bis 1. Das war schon mal ein toller Vorgeschmack. Hat wieder riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, Ronny.
Und die Aussicht auf 2021 in der nächsten Folge auch noch.
Oh ja, stimmt. Die haben wir auch noch. Und vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Und wir verabschieden uns wir verabschieden uns nur bis nächste Woche.
Ich würde auch sagen, nächste Woche Teil 2.
Teil 2. Ja, es wird nicht mehr besser heute. Lass aufhören.
Okay, ich drücke auf Stopp. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.